Mittlerweile gibt es noch ein neues, das ist grün und da geht es um Überlebenskünstler. Ich habe es leider noch nicht. Aber das Buch finde ich toll. Wenn ihr mal in trüben Tagen, der Winter ist ja zum Glück vorbei, so langsam, so ein Depri-Flash habt, nehmt euch das Buch mal und lest 2, 3 Seiten. Viel länger sind die Geschichten nicht. Ich finde sie ganz klasse. Und manchmal muss ich echt über den Titus schmunzeln und finde es toll. Ich möchte euch ein Stück, den Anfang von einer seiner Geschichten hier vorlesen. Einfach, weil es mich inspiriert hat, mal über dieses Thema nachzudenken. Das Buch heißt Vom Glück zu leben und genauso heißt auch diese Geschichte. Die Universität von Kalifornien untersuchte 2 Gruppen von Menschen. Solche, die in der Lotterie gewonnen hatten und solche, die durch einen Unfall gelähmt worden waren. Ziel war es herauszufinden, ob ein Lottogewinn glücklich und ein schwerer Unfall mit Dauerfolgen unglücklich macht. Das Ergebnis verblüfft. Zwar waren kurz nach dem Ereignis die Lottogewinner glücklicher und die Unfallopfer unglücklicher, aber bald kehrten die Menschen zum gleichen Maß an Zufriedenheit zurück, das sie zuvor gehabt hatten. Ich fand das toll, mal dem nachzugehen und zu überlegen, wo kommt eigentlich unser Glück her? Und dann erzählt Titus hier noch von einem amerikanischen Wissenschaftler, der sich mit diesem Effekt befasst hat und der dann feststellt, dass es ganz einfach ist, jemanden in einen neuen ökonomischen Status zu versetzen, also plötzlich viel Geld haben. Wer hat nicht davon schon geträumt? Aber dass die Überzeugungen und die Erfahrungen, die wir durch unser ganzes Leben gesammelt haben, sich eben nicht so leicht ändern lassen. Und dann kommt es dazu, dass Menschen, die immer vom großen Glück und damit meinten sie viel Geld geträumt haben, mit ihren Millionen immer noch unglücklich, manchmal sogar noch unglücklicher sind. Ein anonymer Gewinner schreibt im Internet, ich habe eine Menge Geld im Lotto gewonnen, dadurch geht es mir finanziell sehr gut. Mein Gefühl von Glücklichsein hat sich aber nicht verändert. Und in dieser Untersuchung der Universität in Kalifornien hat man festgestellt, dass die Menschen, die durch einen Unfall so schwer gezeichnet sind und wirklich vom Schicksal getroffen, zwar am Anfang hart zu kämpfen hatten und wirklich unglücklich waren, aber nach kurzer Zeit zum gleichen Maß an Zufriedenheit zurückgefunden haben, was sie vorher hatten. Was ist Glück? Und woher kommt das? Mir scheint das eine wichtige Frage zu sein. Schließlich möchte jeder Mensch Glück haben. Wir wollen glücklich leben. Und die erste Demokratie der neuen Zeit, das ist nun mal die der Vereinigten Staaten von Amerika, hat dieses Recht auf Glück sogar in die Verfassung aufgenommen. Dabei begegnet uns Glück ganz unterschiedlich. Manch einer träumt vom Lottogewinn, wir wissen es jetzt besser. Oder wir sagen Glück gehabt und meinen damit, dass Glück aus einem Unfall heil herausgekommen zu sein. Beides rechnen wir gewöhnlich dem Zufall zu, das Leben als Lotteriespiel. Und dann kennen wir das Glück, das ein küssendes Liebespärchen in den 7. Himmel hebt. Es gibt die Momente rauschhaften Glücks. Es hat mit Freude, mit Erregung, mit Lust zu tun. Und dann gibt es das kleine Glück, den Duft der Frühlingsblumen oder ein Ritual, das uns immer wieder neu erfreut. Barfuß über eine Wiese laufen. Ein netter Anruf, schöne Musik, ein Moment der Erkenntnis, der Anblick eines Kunstwerkes. All das kann dieses grundsätzliche Gefühl eines erfüllten und gelungenen Lebens in uns hervorrufen. Der Geschmack von Kirschjoghurt-Eis auf der Zunge, ich mag ihn. Glücklich leben und glücklich sein. Natürlich lassen sich mit der Sehnsucht nach Glück auch Geschäfte machen. Wenn man versucht, uns mit einer Teesorte oder mit einem Auto ein bestimmtes Lebensgefühl zu vermitteln, beispielsweise. Die Frage ist, ob wir uns, wenn wir es dann haben, wirklich glücklich fühlen. Was man besitzt, verliert sehr schnell an seinem Reiz. Mir geht das zumindest so. Wenn ich ein Ziel erreicht habe, vielleicht etwas Schönes gekauft, dann ist das Besondere, dieses beglückende Gefühl aber auch sehr schnell wieder verflogen. Und schon ist das nächste Ziel im Blick. Man kann es biologisch betrachten und sagen, Schuld daran ist unser körpereigenes Belohnungssystem. Unser Gehirn veranlasst bei Aktivitäten, die wir als positiv bewerten, die Freisetzung von Botenstoffen, Dopamin zum Beispiel, die dann dieses Glücksgefühl hervorrufen. Aber diese Stoffe verschwinden auch wieder und mit ihnen die glückliche Stimmung. Es nützt übrigens nichts, immer wieder diesen gleichen Auslöser von Glück zu betätigen. Joghurtkirsch, nochmal Joghurtkirsch, 5 Kugeln Joghurtkirsch, das macht's nicht besser. Ein Paar Schuhe kaufen macht genauso glücklich wie 5 Paar. Ich habe mir gesagt, es gibt Leute, die werden glücklich beim Schuhe kaufen. Habe ich gehört, nicht mir gesagt. Kann ich nicht verstehen. Forscher geben den Rat, bei der Wahl unserer Glücksauslöser zu rotieren. Abwechslung macht glücklich. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe seit langem nicht mehr so genüsslich Gemüse und Früchte gegessen wie in meiner Kindheit und Jugendzeit. Wir waren von der Saison abhängig damals. Und meistens kam nur das auf den Tisch, was wir eingelagert hatten oder frisch im Garten geerntet. Am besten gleich in den Mund. Und ich weiß noch, wie wir uns auf den Sommer gefreut haben, auf den Frühling, die ersten Radieschen, dann später die Kirschen. Mein Bruder und ich konnten es immer nicht erwarten, sind auf die Bäume geklettert, ganz oben, da gibt es die ersten roten. Aber die waren meistens noch grün, wenn wir angefangen haben, Kirschen zu essen. Aber wir haben uns auf diesen Geschmack gefreut, das war einfach toll. Und dann kamen die Erdbeeren, die Tomaten, die Gurken, die Äpfel. Und immer war es irgendwie jedes Jahr ein ganz neues, tolles Geschmackserlebnis. Seitdem ich alles jederzeit auf dem Markt kaufen kann und das auch mache, empfinde ich wesentlich weniger Glück beim Essen. Aber anhaltendes Glück ist mehr als eine angenehm, wohlig ausgeschüttete Flut von Neurotransmittern. Es ist mehr als dieses kurze, flüchtige Empfinden. In der Bibel finden wir ebenfalls viele Facetten des Glücks. Da wird von sehr grundlegenden Glücksgütern gesprochen, elementaren Dingen des Lebens wie Nahrung, Freundschaft, gute familiäre Beziehungen, entscheidende Bausteine, um glücklich sein zu können. Im Jeremia-Buch heißt es zum Beispiel rückblickend, wir hatten Brot genug, es ging uns gut und wir waren glücklich. Im Alten Testament werden auch noch andere Bausteine erwähnt. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast es gut. So heißt es im Psalm 128. Arbeit gehört ganz selbstverständlich zum Menschsein. Sie kann das Gesicht von Mühsal und vergeblicher Qual annehmen, ja, auf der einen Seite. Aber es ist gut, wenn ich sagen kann, dass mein Herz fröhlich ist von meiner Mühe. So wie das der Prediger in Kapitel 2, Vers 10 sagt. Wenn wir das für heutige Verhältnisse übersetzen, wo nicht mehr die Landwirtschaft für alle Menschen zum Nahrungserwerb dient und es auch Erwerbslosigkeit gibt, dann bedeutet das, der Mensch, der für sich ein sinnvolles Tun entdeckt, der hat ein Stück Glück gefunden. Egal, ob als Erwerbsarbeit oder als unbezahlte Arbeit. Ich kannte vor einigen Jahren einen jungen Langzeitarbeitslosen. Er hatte keine Chance, eine feste Arbeitsstelle zu bekommen. Dafür war seine Vergangenheit zu sehr mit Drogen bestückt und sein Konto zu sehr im Minus. Aber ich erinnere mich, dass er, obwohl er innerhalb von 3 Monaten 200 Bewerbungen verschickte, trotzdem ohne feste Arbeit blieb. Mich hätte das wahrscheinlich deprimiert. Aber er stand jeden Morgen um 6 Uhr auf, so wie es gewohnt war, machte sich sein Frühstück, las dabei die Zeitung und versuchte seine Zeit mit sinnvollen Tätigkeiten zu füllen. Er engagierte sich an ganz verschiedenen Stellen ehrenamtlich, in der Kirche vor Ort, bei der Freiwilligen Feuerwehr und schließlich übernahm er auch Patenschaften für Kinder, mit denen er Zeit verbrachte, Ämter besuchte und so weiter. Ich habe ihn dafür bewundert. Aber er hätte es einfach nicht ertragen können, seine Zeit vor dem Fernseher zu verbringen. Um glücklich zu sein, wollen wir gebraucht werden. Wir wollen etwas Sinnvolles tun. Auch das gehört dazu. Die Bibel nennt also einige Mosaiksteinchen zum Glück, so wie wir sie im Alltag auch kennen. Nahrung, Einkommen, Gesundheit, gute Beziehungen, Freundschaften, erfüllende Tätigkeiten. Wenn wir beim Glück aber nur auf das schauen, was wir besitzen oder tun, dann wird uns bewusst, dass wir das Mosaik wohl nie so zusammenkriegen, dass es ganz und gar vollständig wäre. Es fehlt immer noch etwas zur Vollkommenheit. Vollkommenes Glück, das wäre was. Aber das gibt es nicht. Thomas von Aquin, der große Philosoph und Theologe des Mittelalters, unterschied einmal die unvollkommene Glückseligkeit von der vollkommenen. Er sagt, in unserem irdischen Leben wird Glück immer unvollkommen bleiben. Vollkommene Glückseligkeit, ohne jegliche Behinderung, ohne Mangel und ohne Belastung, sieht er in dem Zustand nach der Auferstehung, wo wir vom Glauben ins Schauen übergegangen sein werden und Gott unmittelbar begegnen. Dann, und so sagt Thomas, wenn wir sein werden wie die Engel im Himmel. Und er zitiert dabei das Matthäusevangelium. Bei der Frage des Glücks wollen wir natürlich nicht sofort an die Ewigkeit denken. Zuerst einmal suchen wir unser Glück ja hier auf der Erde. Und ich möchte an diesem Punkt gern noch ein Stück weiterkommen. Titus schreibt hier in seinem Buch, glücklich sein, das kommt von innen. Ich finde, das ist ein kluger Satz. Und der Glücksforscher Professor Meiring bestätigt ihn. Er schreibt aus psychologischer Sicht, dass glückliche Menschen Leute sind mit einem positiven Selbstbild, mit hoher Selbstachtung, mit einem befriedigenden Identitätsgefühl. Er sagt, sie sind offen für positive Gefühlsregungen wie Freude und Lust und empfinden bezogen auf ihr Leben Zufriedenheit. Sie sind offen dafür. Sie suchen danach. Und dann sagt er weiter, Untersuchungen über einen längeren Zeitraum hätten ergeben, dass sich der Grad an persönlichem Lebensglück wenig ändert, auch wenn die Lebensumstände völlig wechseln. Das Glück kommt nicht von außen. Glück kommt von innen. Zufriedenheit zu gewinnen scheint das Schlüsselwort des Glücks zu sein. In diesem Wort Zufriedenheit steckt der Friede. Und das ist wieder ein sehr biblischer Begriff. Im Alten Testament heißt der Friede Shalom und darin schwingt mit das Ganzsein, Intaktsein als eine Person, als Familie, als Volk. Es meint Harmonie, Friede mit sich selber, Friede mit Gott, Friede mit der Umwelt. Zum inneren Frieden zu finden, das wäre gut. Zum Frieden auch mit Gott und mit meiner eigenen Geschichte. Wie ist das eigentlich, wenn ich zurückblicke? Dominieren da die positiven Erinnerungen oder trauere ich verwehrtem Glück nach? Manchmal kann man wohl erst sehr viel später begreifen, dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreibt. Und ich sehe hier auch einen Grund dafür, warum wir als Gemeinde uns für dieses Jahr dieses Motto gewählt haben. Gott erleben. Uns davon erzählen, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat. Auf Umwegen zum Ziel gekommen ist. Uns überrascht hat. Uns daran zu erinnern, im positiven Sinn, kann Glück bedeuten. Oft ist es aber so, dass wir über die Vergangenheit nachdenken und mit der Gegenwart unzufrieden sind und das Glück für die Zukunft erträumen. Wie geht's dir? Zählst du vielleicht schon die Tage, bis das Flugzeug oder die Bahn dich ins Ferienparadies entführt? Du endlich deine neue Wohnung hast? Sehnst du am Montag schon das Wochenende herbei? Siehst du dein Glück immer nur in der Zukunft? Sind die Tage und Stunden dazwischen weniger wert, frage ich? Hat nicht jeder Tag seine eigene Plage, seine eigene Freude und seine besonderen Möglichkeiten, dies auch zu ergreifen und festzuhalten, auszukosten gilt? Wir sagen, wenn erst, dann. Was dann? Ist das Leben dann schöner, morgen oder übermorgen? Leichter? Ist es dann erfüllter als heute? Das wissen wir doch gar nicht. Zwischen dem Gestern und dem Morgen ist die Gegenwart. Und die auszukosten, gilt es. Ein bisschen Glück bringt jeder Tag. Und heute leben wir. Morgen hoffen wir, noch etwas tun zu können, aber übermorgen, das können wir gar nicht überblicken. Glück hat entscheidend damit zu tun, die Gegenwart aus der Hand Gottes genießen zu können. Das Heute mit Gott zu leben. Manchmal, wenn man unzufrieden ist, muss man sich das vielleicht auch ganz plastisch vor Augen halten. Am besten aufschreiben, so wie Robinson Crusoe, der gestrandete Schiffsunglückliche. Nach dem Untergang seines Schiffs landete er auf einer einsamen Insel ohne große Aussicht auf Rettung und er begreift, dass er hier bleiben wird müssen und ist todunglücklich. Aber er findet einen Weg, sein Unglück zu überwinden, teilt ein Blatt Papier in zwei Hälften, auf der einen Seite steht die Überschrift Schlimm und darauf schreibt er, ich bin auf einer einsamen Insel, ich habe keine Hoffnung, je wieder hier fortzukommen. Ich bin ein aus der menschlichen Gesellschaft Verbannter. Und daneben, in die andere Spalte, schreibt er, gut. Ich bin am Leben. Ich bin nicht ertrunken, so wie die anderen Leute auf meinem Schiff. Ich bin nicht verhungert und ich bin an einem fruchtbaren Ort. Ich muss mich nicht um Nahrung sorgen. Und schließlich zieht er Bilanz. Von nun an begann ich zu denken, mich in meiner verlassenen Lage glücklicher zu fühlen, als es vermutlich in irgendeinem anderen Zustand auf Erden jemals der Fall gewesen ist. Um Frieden mit sich selber und mit Gott zu finden, könnte solch ein Vergleich helfen. Und manchmal, ja, manchmal versäumen wir das Glück der Gegenwart, weil wir uns nur noch um die Zukunft sorgen. Jesus sagt uns, sorgt nicht um euer Leben und was ihr essen sollt. Dabei ist er aber kein weltfremder Spinner, sondern er weist unsere Sorge in die richtigen Bahnen. Er weist ihr den Stellenwert zu, der ihr gebührt. Jesus sagt zwar, sorgt euch nicht, aber auf keinen Fall sagt er, kümmert euch nicht. Und da liegt ein feiner Unterschied. Wer sich kümmert, der bleibt im Umkreis dessen, was er übersehen, überblicken und auch was er anpacken und ändern kann. Wer sich kümmert, tut das, was die tägliche Arbeit und die Pflicht uns aufgibt. Jemand kümmert sich darum, dass Essen gekocht wird. Jemand kümmert sich um die Kinder. Jemand kümmert sich darum, dass das Tagesgeschäft läuft, holt Aufträge ein. Wenn man sich kümmert, bleibt man im Bereich dessen, was man übersehen und berechnen kann. Sich sorgen ist dagegen etwas anderes. Wer sich sorgt, stellt mit Zittern und Zagen die bange Frage, wie es denn werden soll. Und das Schmerzliche ist, dass er nichts tun kann, außer abzuwarten. Während ich warte, ist die Zukunft voller bedrohlicher, aber auch guter Möglichkeiten. Aber weder die guten noch die schlechten sind in meiner Hand. Wer weiß denn, was morgen ist? Kannst du mit deiner Sorge, mit dem, was du nicht in der Hand hast, die Zeit deines Lebens auch nur um einen Tag verlängern? Jesus gibt uns den Rat, schaut zu, wie viel ihr wirklich bewältigen und verkraften könnt. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Alles Schritt für Schritt. Es reicht, eins nach dem anderen anzugehen. Ich denke, es würde uns gut tun, so im Hier und Jetzt zu leben. Nach der Regel, die wichtigste Stunde ist die Gegenwart. Und trotzdem gelingt uns das so selten. Angst und Sorge sind unsere ständigen Begleiter. Und es gibt so viele Ängste. Die gesunden, die uns daran hindern, irgendwelche halsbrecherischen Dinge zu tun. Aber es gibt auch die anderen, die ungesunden Ängste, die Energie abziehen, die uns den Frieden rauben, die unsere Kraft blockieren. Und dann gibt es die uns ganz vertraute Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, nicht genug zu haben, nicht genug zu bekommen. Die Angst, etwas nicht zu schaffen. Und darum sind wir so bestrebt, Vorsorge zu treffen, Vorräte anzulegen, wenn möglich zu sparen, einen Notgroschen zu haben. Aber jede Sorge ist damit nicht aus der Welt zu schaffen. Ich kann ein gut gefülltes Bankkonto haben und weiß trotzdem nicht, was die Zukunft bringt. Angst und Sorge bleibt in dem Sinn unser Begleiter. Und dann ist Jesus, der uns ermutigt, unsere Sorge und unsere Angst bei ihm abzuladen. Er kümmert sich um die Vögel unter dem Himmel, die Blumen auf dem Feld und erst recht um uns. Und er lädt uns ein, ihm in diesem Punkt zu vertrauen. Das verspricht er. Übrigens, auf meiner Suche nach diesem Wort Glück im Alten Testament ist mir aufgefallen, dass es sehr oft in den Psalmen erwähnt wird. Und die Psalmen sind Lieder, das wissen wir. Lieder, in denen Menschen damals davon sangen, was sie erlebt haben und auch von ihrem Glück. Das machen wir ja auch. Wichtig finde ich, dass Glück für sie dabei fast immer etwas mit Gott zu tun hat. Glücklich ist zum Beispiel, wer seine Hoffnung auf Gott setzt. Glücklich ist, wer Gott sucht. Glücklich ist, wer von Gott zurechtgewiesen wird. Glücklich ist, wer bei Gott wohnen darf. Und so geht das weiter. Viele, viele Texte. Die Leute damals hatten erfahren, dass ihr Glück vor allem von Gott abhängt und dass sie sich auf ihn verlassen können. Auch wir können unseren Blick und unser Zutrauen auf die unendlichen Möglichkeiten Gottes richten, statt ängstlich und sorgenvoll in die Zukunft zu schauen. Immer wieder beteuert er, dass er für uns sorgt. Er weiß, was wir brauchen und das sogar besser als wir selbst. Das ist eine Ermutigung, sich überraschen zu lassen. Wenn Gott die Tür, auf die du vielleicht gerade schaust, nicht aufmacht, dann schau dich mal um. Vielleicht gibt es eine andere oder zumindest ein Fenster. Gegen unsere Angst und Sorge empfiehlt Jesus uns, mit ihm in Kontakt zu treten. Nicht umsonst ist im weiteren Zusammenhang der Bergpredigt vom Gebet die Rede. Beim Beten entsorge ich meine Lasten zu Gott hin. Ich werfe meine Sorge auf ihn, hoffe auf seine Wegweisung. Ich bekomme dabei eine Kraft geschenkt, die mir einen guten Blick durch meine Sorgen hindurch geben kann. Und manchmal bekomme ich auch Energie, mit der ich nicht gerechnet hätte und die mich wieder ganz frisch mit neuem Leben erfüllt, obwohl mich so vieles zu Boden reißt. Der Apostel Paulus ist von dieser Kraft des Gebets überzeugt. Als ganz kurze, knappe Ratschläge fasst er am Ende seines Briefes an die Christen in Thessalonich zusammen, worüber wir gerade so lange gesprochen haben. Ganz einfach. Seid fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Seid fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Gott wünscht sich für uns, dass wir fröhlich und glücklich sein können. Und er möchte uns dahin begleiten, uns führen und für uns sorgen. Wir können lernen, ihm zu vertrauen. Die idyllische Rede Jesu von der Sorglosigkeit der Vögel und Blumen auf dem Feld, das ist keine Dichtung von Urlaubsstimmung, sondern ein Rezept zur Gelassenheit, das man sich getrost auch mal aufschreiben, ins Portemonnaie stecken oder auf den Schreibtisch stellen kann. Dem Glück auf die Spur zu kommen, hat mit Sehübungen zu tun. Titus macht es ganz toll. Es geht darum, das im Alltag zu entdecken, was mir an Gutem zugefallen ist, was ich immer noch bekomme und dafür Gott auch Danke zu sagen. Grund dafür gibt es wahrlich genug. Sehübungen in dem Sinne, wahrzunehmen, was Gott uns schenkt. Es hat mit Zufriedenheit zu tun. Für sein Leben erfüllende Tätigkeiten suchen und pflegen, das hatten wir gesagt. Es hat mit der Kunst zu tun, sich ein Netz von guten, von gelingenden Beziehungen aufzubauen und dieses Netz auch zu pflegen. Glück heißt auch, im Frieden mit Gott zu leben. Im Frieden mit mir selbst und im Frieden mit meiner Geschichte und mit meiner Umwelt. Die positive Kraft für den Alltag, die mir der Glaube geben kann, ist wichtig. Erlaube Gott, dir bei den Schwierigkeiten zu helfen, die auf dich einstürmen. Vergiss nicht, dass er dich liebt und dass er für dich das Beste im Sinn hat, auch wenn du es jetzt vielleicht nicht verstehst. Gott segne und behüte uns und er schenke uns seinen Frieden. Amen.